HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Bittere Erfahrungen mit Rassismus hat sie reichlich gemacht. Die Autorin und Moderatorin Mo Asumang. Und trotzdem oder gerade deshalb hat sie als schwarze Frau das Gespräch gesucht mit Rassisten und Neonazis. Ihre Erfahrungen hat Mo Asumang in Filmen, in einem Buch und jetzt auch künstlerisch verarbeitet. Doch warum tut sie sich das immer wieder an? Beleidigungen, Drohungen, Gewalt. Warum ist ihr die persönliche Begegnung mit Rechtsextremen so wichtig? Fragen an Mo Asumang in unserem Berliner Studio für HR Info, das Interview. Mo Asumang, würden Sie sich trauen, in diesen Tagen nach Chemnitz zu fahren?
Auf jeden Fall. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich das wirklich gerne mache, weil ich ja immer den Kontakt suche zu Leuten, die anders denken. Das ist ja das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und auch wenn da Leute sind, die gewalttätig sind, also da kenne ich nichts. Also ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Mhm. Ich glaube, es hat immer damit auch zu tun, wie man selber gepolt ist. Also wenn ich jetzt wütend wäre auf die Leute, dann sollte ich mich da lieber nicht hinbegeben. Aber meine Art und Weise ist eben ja eher so ein bisschen Ball flach halten, runterkommen und calm down. Und auf diese Art und Weise kann ich mich dahin begeben.
Aber bei dem, was wir aus Chemnitz berichtet bekommen, ist ja auch die Rede davon, dass Menschen allein aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer dunkleren Haut oder Haarfarbe schon von einigen attackiert worden sind. Also egal, wie sie gepolt sind, wie sie sagen, ihnen würde es auch passieren, dass man sie auf der Straße möglicherweise beschimpfen, beleidigen oder gar angreifen würde.
Das kann natürlich sein. Also wenn da Leute sind, die irgendwelche Drogen genommen haben, getrunken haben, davor ist man natürlich nie gefeit. Also da kann natürlich Schlimmes passieren. Aber ansonsten, der Schutz ist schon die eigene Einstellung. Das ist etwas, was in der letzten Zeit gar nicht besprochen wird. Ne? Man randaliert jetzt zurück und die anderen randalieren wieder in die Richtung. Und da kommt man natürlich auf keinen grünen Zweig.
Sie sind 1963 in Kassel geboren, als Afrodeutsche, wie Sie sich selbst bezeichnen. Ihr Vater stammte aus Ghana, Ihre Mutter ist Deutsche. Wenn Sie sich erinnern, wann haben Sie zum ersten Mal bewusst Rassismus an der eigenen Person, auf der eigenen Haut erlebt?
Meine Mutter und auch meine Oma, die haben mir erzählt, dass wir aus dem Haus rausgeflogen sind, wo wir mal gewohnt haben, als ich ganz klein war, als ich 2 Jahre alt war. Das habe ich natürlich selber nicht mehr so im Hinterkopf, aber die Erzählungen, die habe ich im Kopf. Und da muss ich auch heutzutage wirklich auch noch oft dran denken, dass die uns wegen der Hautfarbe da rausgeschmissen haben, weil plötzlich mein Vater auftauchte. Das war ein dunkler Mann, der kam aus Ghana. Dann bin ich geboren, auch mit der dunklen Hautfarbe. Ja, und das war's dann. Und das hat sich irgendwie in meine Seele eingebrannt. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe auch immer gedacht, ich bin schuldig. Also wenn irgendwas passiert ist, dann habe ich ganz oft gedacht, ich bin dran schuld. Also selbst wenn das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte.
Es ist in der Kasseler Straßenbahn mal ein Mann sehr gewalttätig geworden, hat sie gepackt, hat sie in die Luft gezerrt. Sie sind später in Berlin Taxifahrerin gewesen. Da haben Leute sie gewürgt und gegen das Auto geschleudert. Auch in solchen Situationen hatten Sie das Gefühl, dass Sie irgendwie schuldig sein könnten?
Nee, in solchen Situationen, ich glaube, da reagiert nur der Instinkt. Ne? Also ich habe dann einfach versucht, da so schnell wie möglich dann halt da wegzukommen. Später aber zum Beispiel habe ich den Mann, der mir meinen Kopf aufs Taxidach draufgeschlagen hat, den habe ich zum Beispiel nicht angezeigt. Also das hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass, ja, ich weiß nicht, weil normalerweise würde man ja sagen, der ist jetzt schuldig, der hat mich angegriffen, den zeige ich an. Aber all das habe ich eben nicht gemacht.
Wenn jetzt in diesen Tagen die Bilder aus Chemnitz zu sehen sind, kommt das bei Ihnen nochmal besonders hoch, diese eigenen Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
Ja, also ich fühle natürlich mit allen Leuten, die eben Gewalt erfahren haben. Da gibt es ja wahnsinnig viele Leute. Also ich weiß nicht, wie viele Straftaten, rechtsextreme Straftaten heutzutage auf der Tagesordnung sind. Wie viele Leute angespuckt werden auf der Straße. Oder auch manchmal einfach nur so ein blöder Spruch. Es geht jemand vorbei, der ist Rassist und der schleudert dir einfach an den Kopf. Oh, jetzt wird's dunkel. Solche Sachen ja auch. Ne? Mhm. Aber diese Gewalttaten, die sind natürlich am schlimmsten. Ich glaube, dass die wollen uns jetzt einfach die Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist deren Ziel. Und da haben sie jetzt natürlich etwas gefunden und das wird jetzt komplett ausgeschlachtet.
Das Interview in HR Info mit der Filmemacherin und Moderatorin Mo Asumang. Neben allen Erfahrungen mit Rassismus, die Sie gemacht haben, gibt es eine besonders krasse, nämlich eine Morddrohung, verpackt in einen Song einer Neonazi-Band. Die Kugel ist für dich, Mo Asumang, so hieß es im Text einer 2001 erschienenen CD von einer Neonazi-Band. Sie haben sich nach dieser Todesdrohung aber nicht zurückgezogen, sondern sind genau auf die Leute zugegangen, die sie bedroht haben, auf Neonazis. Warum?
Weil ich einfach so normal nicht mehr leben konnte. Also nach dieser Morddrohung hatte ich einfach furchtbare Angst und konnte nicht mehr normal in meiner Wohnung sein. Also ich bin nach Hause gekommen, habe so ganz langsam die Türe aufgeschoben, habe dann hinter der Türe geschaut, bin dann durch jedes Zimmer durchgegangen, ja, in der Wohnung, also wohnte in der WG und habe geguckt, ob ein Nazi unterm Bett liegt, ja. Und das ist natürlich kein Zustand. Und was wirklich meinen Tagesablauf total gestört hat, ich konnte nicht mehr am Fenster sitzen. Also im Bus, in der Straßenbahn, da sitzt man ja meistens am Fenster oder so ein Lieblingsplatz in der Küche, da saß ich auch immer am Fenster, aber das habe ich dann alles nicht mehr gemacht, weil ich immer dachte, die Kugel ist für dich, die kommt dann irgendwann angeschossen und dann falle ich um und bin tot. Das habe ich einfach ja eine Weile mitgemacht und dann habe ich gedacht, ich muss mich irgendwie wehren. Die Frage ist nur, wie wehrt man sich denn gegen Rassisten? Also das ist ja gar nicht mal so einfach. Und meine Art und Weise war dann einfach, ich muss mir Klarheit verschaffen. Weil das Diffuse, wo kommen die? Kommen die jetzt oder kommen die morgen? Stehen die im Eingang von der Haustür? Oder öffnen die plötzlich, reißen die meine Autotür auf? Oder das ist ja sehr diffus. Mhm. Und die arbeiten sehr viel mit diesem, mal gucken, wann wir dich abmurksen, ja? Und dieses Diffuse, das hat mir einfach wahnsinnige Angst gemacht. Und da habe ich gedacht, da muss ich etwas Klarheit dagegen stellen.
Und dann
Klarheit heißt Fragen stellen. Fragen stellen, hingehen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum?
Und das haben Sie getan an ganz unterschiedlichen Punkten. Bei einem Theaterprojekt im Gefängnis, wo auch Rechtsradikale waren, haben Sie mit einem gesprochen. Sie sind auf Neonazi-Demos gegangen. Sie haben sogar auf einer Nazi-Flirtline sich angemeldet und dann einen getroffen. Sie haben den Neonazi-Anwalt Jürgen Rieger getroffen, Mitglieder des Ku Klux Klan in den USA und. Vieles davon haben Sie mit der Kamera dokumentiert. Daraus sind Filme entstanden und ein Buch. Was mich dabei besonders beeindruckt und ja auch wirklich erstaunt hat, ist, mit welcher scheinbaren Ruhe sie diese Menschen befragen, mit einer großen Freundlichkeit und ohne spürbare innere Erregung bei dem, was ihnen da an rassistischem Zeug erzählt wird.
Naja, das war natürlich nicht von Anfang an so, ne? Also ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen geübt, mit Rassisten zu sprechen. Und am Anfang war da auch wirklich noch sehr, sehr viel Angst. Also besonders, wenn ich eben so auf Großdemos unterwegs war, im Sommer die Typen oben ohne mit schwitzenden, muskulösen Oberkörpern. Also da habe ich dann schon manchmal auch Fluchtinstinkt gehabt. Und da konnte ich dann auch manchmal gar nicht ruhig sein und auch nicht lächeln und auch nicht freundlich sein. Und bei Leuten, die Anführer sind dieser Gruppierung, da bin ich auch eigentlich eher tendenziell ein bisschen sauer. Aber die anderen, die da so mitlatschen, ja, die da immer alles hinterher plappern, die ihre DIN A4-Seite oder DIN A5-Seite haben, die sie dann halt so runterrattern, da denke ich eben, ja, wie sind die da reingekommen?
Und was hat sie denn am meisten überrascht an diesen Figuren, die sie getroffen haben?
Eigentlich hat mich am meisten überrascht, dass die so überrascht waren, dass ich plötzlich mit ihnen gesprochen habe. Mhm. Weil das ist ja etwas, womit sie gar nicht rechnen. Also sie denken, sie pöbeln rum und dann pöbel ich zurück, weil das ist die normale Reaktion, die man eigentlich so heutzutage hat. Sieht man ja jetzt in Chemnitz und überall, in Dresden und sonst wo. Aber wenn man dann einfach versucht, neugierig zu sein und zu fragen, wer steht denn da eigentlich vor mir? Was ist das denn für ein Mensch? Wie bist du denn eigentlich auf diese Hassdemonstration gekommen? Wer hat dich denn da eingeladen? Oder warum trägst du diesen Hass in dir? Das sind alles Fragen, die brauche ich. Und wenn ich die beantwortet bekomme, dann stelle ich einfach ein Miteinander her mit dem Rassisten, mit dem Neonazi oder wie auch immer. Und dann habe ich einfach das Gefühl, ich bin nicht mehr so haltlos. Weil dieses Haltlose, dieses Diffuse, das ist ja das Schlimme. Und das macht einen ja dann letztendlich auch so rasend. Und deshalb muss ich in die Aktion gehen. Ich muss einfach mit diesen Leuten reden, damit ich mich wieder spüre, damit ich wieder meine eigene Kraft habe.
Das heißt, es ging einmal um Sie, es ging darum, diese Angst zu bewältigen, auch stark zu sein. Trotzdem haben Sie ja gerade bei denen, die Sie so als Mitläufer oder sowas einstufen, viel Verständnis für das, was die Ihnen erzählt haben. Sie schreiben an einer Stelle sinngemäß, es war eigentlich egal, welche Fragen ich stellte, ich selbst war die Frage. Nämlich durch Ihre Hautfarbe, mit der Sie den Leuten begegnet sind. Da habe ich wieder gedacht, warum tut die Frau sich das an? Sie machen sich ja doch mit den besten Absichten in gewisser Weise selbst zum Opfer, indem sie sich diesen Leuten irgendwie zum Fraß vorwerfen.
Nee, also das ist ja natürlich wirklich lustig ausgedrückt, zum Fraß vorwerfen.
Ja, Sie stehen da so einem Ku Klux Klan Menschen gegenüber, der hat seine weiße Kapuze über, das ist alles höchst bedrohlich. Sie stehen da, haben zwar vielleicht noch eine Kamerafrau bei sich, aber trotzdem... Wer weiß, wie die Situation sich entwickelt.
Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich auch permanent gedacht, oh, da fährt jetzt wieder ein Auto vorbei und da sitzen jetzt Ku Klux Klan Leute drin oder die kommen als Horde aus dem Wald gelaufen, weil ich stand ja mitten im Wald des Nächtens da irgendwo in Amerika. Ja klar, also das ist natürlich wirklich super gefährlich, aber für den Rassisten ist es auch gefährlich. Haha, und das weiß ich dann natürlich schon, weil ich das eben auch oft gemacht habe.
Warum ist das für den gefährlich?
Für den Rassisten ist der Moment gefährlich, wo man nämlich darüber spricht, was er da eigentlich macht. Weil dieses Gegenüber, das gibt es ja normalerweise nicht. Man pöbelt sich gegenseitig an und dann rennt man auseinander. Und wenn man dann aber zusammenbleibt, dann hat man plötzlich die Möglichkeit herauszufinden, wer da steht. Und dann steht dann eben eine Schwarze vor dem Ku Klux Klan. Ja, und er kann plötzlich auch erkennen, wie ich drauf bin. Ich kann was von mir erzählen. Und dann hat er nicht mehr die Möglichkeit, so sehr in seine Wut reinzugehen und so sehr in sein Gedankenkonstrukt hineinzugehen, was er ja permanent aufrecht erhält, um eben diesen Hass weiterzumachen. Ne? Also ohne das geht es ja gar nicht. Und dann komme ich daher und zerstöre das, indem ich da einfach stehe und neugierig bin und Fragen stelle. Und dann zerstöre ich nämlich seine Ideologie in dem Moment, auch ohne Waffen, das brauche ich gar nicht. Und meine Hautfarbe tut dann natürlich auch ihres noch dazu, weil er sieht eben, oh, die hat die dunkle Hautfarbe, aber die ist jetzt ganz nett zu mir. Mhm. Und das ist natürlich richtig schlimm für die Leute.
Sie haben in den USA Tom Metzger getroffen, ein Skinhead-Führer, ein wirklich gefährlicher Mensch, der auch verurteilt wurde, weil ein Mord an einem Schwarzen auch ihm oder seiner Propaganda zugerechnet wurde. Und am Ende ihres Gesprächs sagt dieser Mann, er möchte sie jetzt mal umarmen. Haben Sie den irgendwie bekehrt in dem Moment? Oder was ist da passiert?
Naja, also ich habe ihn dann einfach umarmt. Ja, seine großen Arme kamen so auf mich zu. Und ich habe ihn einfach umarmt. Und ich habe mir das dann auch nochmal angesehen. Später, als ich das ja gefilmt habe im Schnitt und dachte so, also du hast ja überhaupt, du bist ja kein bisschen zurückgeschreckt. Also ich habe den einfach umarmt. Also ja, habe ich einfach so gemacht. Und der hat mir ja vorher gesagt, dein Vater ist ein Genentführer. Der hat die Gene deiner weißen Mutter genommen, um seine Rasse aufzuwerten.
Ist doch ekelhaft.
Ist ekelhaft, ja. Oder du bist das abgrundtief Böse, hat er mir entgegengeschleudert und all das. Hm. Aber er hat ja versucht, das ist das, was ich meine, die Rassisten versuchen, einen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dasselbe, was jetzt in Chemnitz passiert, ist passiert aber auch in einzelnen Gesprächen. Sie versuchen, dich aus deiner Mitte zu reißen, sodass du eigentlich nicht mehr an dieses Gefühl, was du hast, nämlich Nächstenliebe, Offenheit, Menschenliebe, ja, da kommst du gar nicht mehr ran. Aber wenn man das ein bisschen übt und vor allen Dingen, wenn man das weiß, dass die genau die Absicht haben, das zu zerstören oder dich für einen kurzen Moment so zu irritieren, dass du das einfach vergisst, wenn man das weiß, dann kann man da stehen und dann sagt er die schlimmsten Sachen zu dir. Das geht so an mir vorbei, weil ich genau weiß, was er da eigentlich vorhat.
Das Interview in HR Info mit Mo Asumang, Filmemacherin, Buchautorin, Moderatorin. Bei unseren Interviews, Frau Asumang, haben wir immer unsere HR Info Interviewbox dabei. Die sehen Sie jetzt nicht, weil Sie in Berlin im Studio sitzen. Ich lasse die mal klappern. Und weil Sie die jetzt nicht sehen, kommt da auch was raus, was Sie hören können, als Überraschung für Sie. Ein paar Töne zum Hören, auch in Berlin. Also, man, kennen Sie diese Stimme?
Also, wenn Sie mir das jetzt vorspielen, dann haben Sie vielleicht mein Buch gelesen und dann wissen Sie, dass ich als kleines Kind schon Klassik liebte und auch klassischen Gesang studiert habe. Dann könnte das Leontine Price sein mit Carmen.
Das haben Sie jetzt haarscharf kombiniert, ja.
Wunderbar.
Leontine Price, eine 1927 geborene US-amerikanische Opernsängerin, die es als erste schwarze Sängerin auf die ganz großen Opernbühnen der Welt geschafft hat. War die sowas wie ein Vorbild für Sie?
Also ich muss echt sagen, ich sitze hier, ich habe eine Gänsehaut, ja. Also weil sie eben wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild war für mich damals und ich ja klassischen Gesang studieren wollte und auf die Bühnen dieser Welt gehen wollte. Letztendlich habe ich was anderes gemacht, aber einfach jemanden zu sehen mit einer dunklen Hautfarbe, der was Tolles leistet, der auch Anerkennung bekommt und der toll singen kann, der ja Emotionen in einem wachruft. Also toll, 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 toll. Also wirklich. Und da gibt es ja noch andere. Grace Bunbury zum Beispiel war die erste dunkelhäutige Sängerin in Bayreuth und da hat sie die Venus gesungen. Und ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Vorbild. Und sowas hatte ich einfach sonst ganz wenig als kleines Kind mit einer dunklen Hautfarbe in Kassel aufwachsend.
Also auf deutschen Bühnen, im deutschen Fernsehen oder sowas, da haben Sie solche Vorbilder nicht gefunden?
Nee, das gab's alles nicht in der Zeit. Also als ich aufgewachsen bin, da gab es vielleicht amerikanische Filme, amerikanische Serien, wo eben auch ab und zu mal jemand zu sehen war mit einer dunklen Hautfarbe, natürlich sehr klischeeig oft dargestellt. Es gab nichts, wo ich mich wirklich dran orientieren konnte, wo ich sagen konnte, das ist jetzt ein deutscher Schauspieler oder ein deutscher Arzt mit dunkler Hautfarbe, der da gezeigt wird und wo ich mich einfach dran stärken konnte.
Sie sind ja dann Ende der 90er Jahre selbst so eine Fernsehfigur geworden. Sie haben eine Sendung moderiert, Liebe Sünde hieß die damals auf Pro7, der Versuch einer journalistischen Sendung zum Thema Sexualität. Was hat das für Sie bedeutet, plötzlich selbst so eine Fernsehprominente zu sein?
Ja, das war schön. Es war aber auch die einzige Chance quasi. Also ich habe auch wirklich lange überlegt, mache ich das jetzt? Also ein Erotikformat und dann über Liebe und Sexualität sprechen. Aber beim Casting war das dann eigentlich ganz schön, weil sie hatten mir dort einen Pornodarsteller hingesetzt und ich sollte jetzt mit dem Pornodarsteller sprechen. Und dann habe ich gemerkt, ach, ich rede mit dem genau wie mit jedem anderen auch. Und so mache ich das jetzt mit den Nazis im Übrigen
sagen,
ja auch.
Ne? Also, haben Sie das schon früh geübt?
Ja, nein, weil ich einfach die Menschen sehe als Menschen. Und ich finde, Menschen sind so wahnsinnig spannend und ihre Lebensgeschichten. Und da möchte ich einfach nachhaken. Und da habe ich dann einfach diesen Pornodarsteller gefragt und habe mich sehr wohl dabei gefühlt und habe gedacht, ja, okay, ich glaube, das könnte ich wagen. Und es war natürlich wirklich eine große Chance und ich dachte auch, so eine Chance kommt auch nie wieder, weil wer würde mich fragen, ob ich die Nachrichten spreche? Sicherlich keiner.
Wäre heute vielleicht anders.
Mo ja, Asumang, heute schon.
In das Interview in HR Info. Wir haben über Vorbilder gesprochen in Ihrer Jugend als junge Erwachsene. Wie war das in Ihrer Kindheit? Wir haben schon gesagt, Sie sind 1963 in Kassel geboren, Mutter Deutsche, Vater stammte aus Ghana. Sie haben aber auch schwere Zeiten gehabt als Kind, weil Sie zunächst in einem Kinderheim und bei Pflegeeltern aufgewachsen sind. An wem konnten Sie sich in Ihrer Kindheit orientieren? Wer war da ein Vorbild für Sie?
Meine Großmutter. Meine Großmutter war so...
Die Mutter Ihrer Mutter.
Genau, die hat quasi auf mich aufgepasst und war immer zur Stelle. Die war natürlich auch streng. Die hat auch manchmal einen Stock rausgeholt, aber ich konnte mich auf sie verlassen. Meine Mutter hat sich ein bisschen ausgetobt, naja, war so in der Zeit einfach auch normal. Sie war sehr jung, als sie mich bekommen hat, nämlich 20. Und ich war so ein bisschen ihre Revolution gegen die noch immer anhaltende Nazi-Zeit, die da ja immer noch so im Raum schwebte.
Also, dass sie ein Kind mit einem schwarzen Mann bekommen hatte.
Genau, genau. Aber ja, meine Großmutter, an der konnte ich mich festkrallen. Die war auch so ein bisschen dick und so. Also, an der habe ich mich richtig festgekrallt. Aber was ich dann natürlich später erfahren habe, das hat mich sehr schockiert über meine Großmutter. Sie war bei der SS, also sie hat bei der Waffen-SS gearbeitet. Und das hat natürlich alles in Frage gestellt.
Wie alt waren Sie, als Sie das erfahren haben?
Das ist gar nicht so lange her, als ich meinen Film Die Aria gemacht habe. Kurz vorher hat meine Mutter noch ein bisschen mehr recherchiert über unsere Familiengeschichte und hat das eben rausgefunden und hat mir dann irgendwann bei ihr zu Hause gesagt, du übrigens, die Oma war bei der SS. Und das war ganz schlimm. Also war ein ganz furchtbarer Moment, als sie das sagte. Sie war selber natürlich auch total schockiert, weil sie das auch nicht wusste.
Wissen Sie, was die Oma da gemacht hat?
Sie war Schreibkraft, 1A-Schreiberin, also da eigentlich auch eine etwas wichtigere Person für, ich glaube, sie hat geheime Dokumente geschrieben. Aber ich weiß nicht genau, was sie da geschrieben hat, über was genau. Und das hat natürlich einfach auch ein komisches Gefühl hinterlassen in der Magengrube.
Also das ist genauso wie die afrikanischen Wurzeln ihres Vaters aus Ghana oder vielmehr noch ein Teil von ihnen, weil sie ja bei dieser Frau aufgewachsen sind. Die andere Seite, diese afrikanische Herkunft, wann ist die für Sie zum Thema geworden? Sie sind ja dann irgendwann auch mal nach Ghana gefahren, haben sich das da angeschaut. Was verbinden Sie mit diesem Land?
Also ich bin ja nach Ghana gereist, nachdem meine Großmutter dann gestorben war. Da war ich so ein bisschen haltlos. Meine Mutter lebte in New York, mein Vater lebte in England. Ich war ganz alleine in Deutschland und ich habe immer so nach Halt gesucht. Und dann dachte ich, okay, jetzt suche ich meine Wurzeln. Das machen ja auch viele Afroamerikaner, die reisen dann auch zu den Wurzeln. Und ich wusste eben, meine Wurzeln sind in Ghana. Dann habe ich überlegt, dass ich dorthin fahre. Also erstmal habe ich natürlich den Boden geküsst, ganz klar. Ich bin die Treppe runtergelaufen vom Flieger und dann habe ich den Boden geküsst. Ganz, ganz schöner Moment war das. Und dann bin ich da ein bisschen umhergeirrt und habe versucht, irgendwelche Verwandten zu treffen. Ich habe zwischendurch dann auch mal ein paar Leute gefragt, ob sie mich jetzt als Schwarze oder als Weiße sehen, weil ich ja so dazwischen bin. Da sagen die Kinder unisono, Ubruni, Ubruni. Und das heißt Weiße, eine Weiße.
Mo Asumang in HR Info, das Interview. Wie Menschen aufgrund ihres Aussehens in Gruppen eingeteilt und danach beurteilt werden und wurden, das zeigt jetzt gerade eine Ausstellung in Dresden im Deutschen Hygienemuseum. Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen, so heißt diese Ausstellung. Und Mo Asumang, Sie haben sich daran beteiligt mit einer künstlerischen Arbeit, mit einer Videoinstallation, die im letzten Raum der Ausstellung zu sehen ist, der ja so ein bisschen zum Dialog einladen soll. Das ist ein Triptychon. Das sieht aus wie so ein Altar. Großes Bild in der Mitte und links und rechts auch zwei Bilder. Was sehen wir darauf?
Wir sehen in der Mitte einen Film, und zwar aneinandergereihte Sequenzen, wo Rassisten eine schwarze Frau, nämlich mich, anpöbeln. Also das läuft da in Schleife. Also eine Anpöbelung nach der anderen. Und dann sehen wir rechts einen jungen Mann, der ist Aussteiger. Ja, er hat eine Glatze, sieht noch ein bisschen aus, als wäre rechts, ist er aber überhaupt nicht. Ja. Und auf der linken Seite sehen wir mich. Und jetzt, während man in der Mitte natürlich die ganze Zeit voll gemüllt wird quasi von den rassistischen Anpöbelungen, sieht man, wie er sich an mich annähert oder ich mich an ihn. Wir strecken uns dann die Hand zu und das läuft dann durch das Bild in der Mitte. Und der Zuschauer, der kann jetzt genau entscheiden, auf was konzentriere ich mich denn da? Konzentriere ich mich auf die Anpöbelung, auf das Negative, was ich da in der Mitte sehe? Oder konzentriere ich mich darauf, dass zwei Menschen, auch wenn sie noch so weit auseinander sind, ja, zusammenkommen können?
Die Arbeit hat den Titel Help Me Chapter One, wenn ja. ich das richtig lese.
Ja.
Also wer kann Help wem? Me. Genau. Also wer kann da wem helfen?
Na mir.
Ihnen.
Ja,
Ihnen wird geholfen.
Na, help me einfach, das noch mehr zu machen und auch noch mehr zu erkennen, dass es doch wichtig ist, dass wir das Positive sehen. Das Positive, wenn Menschen, die eben ganz unterschiedlich aussehen, die eine hat eine dunkle Hautfarbe, der andere hat eine helle Hautfarbe, der eine ist Christ, der andere ist Muslim, dass Menschen, wenn sie auch so unterschiedlich sind, dass sie doch zusammenkommen können und dass wir uns darauf konzentrieren, was aus diesem Zusammenkommen doch entstehen kann. Das ist doch so spannend und so schön. Und das möchte ich eben einfach ja mit dieser Arbeit Help Me Chapter One ausdrücken. Es gibt schon viele Leute, die in diese Richtung gehen, aber es reicht noch nicht.
Chapter One heißt auch weitere Kapitel folgen.
Ja, auf jeden Fall mache ich da weiter, weil natürlich in der Kunst gibt es noch eine bessere, eine stärkere Möglichkeit, sich da kreativ auszutoben. Man kann auch noch ein bisschen extremer werden und das werde ich dann natürlich völlig ausnutzen.
Das war das Interview in HR Info mit der Filmemacherin, Moderatorin und jetzt auch Künstlerin Mo Asumang. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön. Und auch Buchautorin.
Genau. Und zwar heißt das Buch Mo und die Aria, erschienen im S. Fischer Verlag. Darin beschreibt Mo Asumang ihre Begegnung mit Rassisten und Neonazis. Und die Ausstellung Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen ist im Deutschen Hygienemuseum in Dresden bis zum 6. Januar zu sehen. Diese Sendung, das Interview in HR Info, finden Sie als Podcast im Netz unter hrinforadio.de. Und mein Name ist Christoph Schäffer.